Guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, euch mal wiederzusehen, von Angesicht zu Angesicht. Real life, wahres Leben, nicht nur über den Monitor. Guten Morgen, liebe Geschwister, alle, die zugeschaltet sind, auch am Monitor. Ja, das Video war auf Ausländisch, auf Englisch, aber ich denke, man hat schon gesehen, worum es geht. Es geht um Menschen, um einen Mann, der beladen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht momentan, aber die Corona-Krise, die kann einem ja schon auch ordentlich zusetzen. Ich habe einen Artikel gefunden aus einer Zeitung, die ein Bruder bei mir liegen gelassen hat. Das ist die, wenn ich mich nicht irre, Frankfurter Rundschau. Ja, genau, Frankfurter Rundschau. Der Artikel ist schon 2 Wochen alt. Aber da geht es darum, dass auch die psychische Belastung wächst, gerade in dieser Krise. Die psychische Belastung wächst. Da wurde eine Psychiaterin gefragt und sie redet so ein bisschen, ihr werden Fragen gestellt. Sie erwähnten, so der Reporter, eben das Einkaufen. Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Einkaufen geht momentan. Es ist auch schon eher zu einer Belastung geworden. Früher ist man gerne einkaufen gegangen. Momentan ist das Einkaufen, gerade in den Läden, ist ein verändertes Verhalten spürbar. Unter ihren Masken beäugen sich die Menschen misstrauisch. Ein allgemeines Unbehagen scheint in der Luft zu liegen. In den Schlangen werden Menschen angebrüllt, wenn sie anderen zu nahe kommen. Abstand bitte! Sie haben ja nur ein Tuch um. Das geht ja nicht. Ist das Gespür für verletzendes Verhalten verloren gegangen? Die Psychiaterin antwortet, ich würde eher von einer großen Verunsicherung sprechen. Außerdem gilt, was ich eingangs gesagt habe, dass man den anderen nicht richtig wahrnehmen und einschätzen kann. Entscheidend ist aber, glaube ich, der Stresspegel hat sich erhöht. Der Stresspegel hat sich erhöht. Sie haben Stress im Homeoffice. Ich weiß nicht, wer von euch Homeoffice macht. Ja, ne? Daran muss man sich auch erstmal gewöhnen. Plötzlich ist die Frau die ganze Zeit um einen herum. Gut, ich bin das gewohnt. Ja, es ist so. Du lachst, Hanne. Aber da ist die Frau die ganze Zeit um einen herum und die Kinder sind auch da. Sie haben Stress im Homeoffice mit den Kindern oder weil sie nicht wissen, ob sie ihren Arbeitsplatz auf Dauer halten können. Der Stresspegel steigt. Nicht nur Corona-Krise, auch im Beruf vielleicht, wenn sich die Aktenberge stapeln, die man dann zu Hause erledigen muss, wenn der Chef eher so ein Chef ist wie Bernd Stromberg aus der Serie, also das letzte A, um es nicht auszusprechen, der selten zufrieden ist mit deiner Arbeit, dem man es nie recht machen kann. Wie geht es weiter mit der Firma, wenn die Firma jetzt nicht mehr so läuft in der Corona-Krise, weil man doch einiges runterfahren musste? Wie sieht die Perspektive danach aus? Wie ist das in der Familie, wenn die Kinder durch die Bude rennen, nicht zur Schule gehen können? Auch darauf muss man sich einstellen. Wir haben 3 Jungs und das ist jetzt alles getaktet. Da ist nicht von Montag bis Freitag Schule. Da muss ich mich an den Kalender stellen, das in meinen Kalender eintragen, wer hat wann und wie Schule. Diejenigen, die Enkelkinder haben, die wissen, dass es gar nicht so einfach ist, da den Überblick zu behalten. Auch das kann stressen. Da kann die Geldnot dazukommen. Es ist immer ärgerlich, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist, nicht wahr? Ja, was mache ich jetzt? Oder die Gesundheit. Mit 40 beginnt das gefährlichste Jahrzehnt im Leben. Dann rechnet der Körper mit früheren Lifestyle-Sünden ab. Bei mir kommt das noch, bei euch, ihr seid schon durch. Aber so sagen die Ergotherapeuten und Ärzte, mit 40 beginnt das gefährlichste Jahrzehnt im Leben. Da wird macht sich jede Zigarette bemerkbar und andere Dinge. Stress in der Clique, Stress mit Freunden, Stress in der Familie, in der Ehe, mit den Kindern, vielleicht in der Ehe der Kinder. Stress in der Gemeinde, fehlende Wertschätzung. Kein Wachstum vielleicht zu sehen, so wie man sich das wünscht. Ich weiß nicht, wie es euch heute ergangen ist. Man freut sich, die Geschwister wiederzusehen, aber alle mit so einem Maulkorb oder mit so einem, ist schon irgendwie, ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen ihr gekommen seid. Man ist da schon in so ein mulmiges Gefühl. Einerseits sieht man sich gerne, aber auf der anderen Seite ist da auch der Abstand. Man weiß jetzt nicht, oh, ist der andere so ein bisschen, muss ich da oder kann ich da eher Forscher? Ist nicht ganz einfach. Druck, Umgang mit Druck, Umgang mit Stress. Definition von Stress: Stress wird ausgelöst, wenn Menschen das Gefühl haben, Anforderungen nicht bewältigen zu können. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal dieses Gefühl hattet. Erinnert euch mal, wie ist das Gefühl, dass ich das nicht mehr bewältigen kann? Auf der Arbeit oder in der Ehe, in der Familie, mit den Kindern. Oder dass sie keine Unterstützung erwarten können, wenn man auf sich alleine gestellt ist. Wie viele Menschen sind momentan einsam, die keinen haben? In den Altenheimen. Wie viele Menschen konnten nicht besucht werden? Und wenn, dann vielleicht jetzt durch so eine Plexiglasscheibe, ist auch nicht das Optimale. Der Organismus schaltet bei Stress auf maximale Energiebereitstellung um, Blutdruck, Körpertemperatur und Herzschlag steigen. Ja, bei mir, ich fange dann an zu schwitzen, aber ihr merkt, wenn ihr Stress habt, das wirkt sich bei jedem anders, kann sich das auswirken, aber der Blutdruck und Herzschlag, die Leistungsfähigkeit und auch die Muskulatur und die Denkfähigkeit verbessern sich. Ja, deswegen ist es auch gar nicht schlecht, so ein bisschen Stress zu haben. Stress ist eigentlich gut, wenn er portioniert rüberkommt, das wissen die Experten auch. Anderes wird zurückgefahren, die Immunabwehr. Also wenn ich dauernd zu viel Druck, dauernd zu viel Stress habe, dann drohe ich irgendwann krank zu werden. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, Stress ist etwas ganz Natürliches. Mal im Stress sein ist auch gut verkraftbar. Nur Dauerstress, Dauerdruck, wenn ich dauernd überfordert bin, dann schädigt das meinem Organismus und es birgt Risiken für meine Gesundheit. Wie gehe ich mit Stress um? Wie gehe ich mit Druck um? Mit Überforderung? Wo lasse ich es raus? Und dann spricht Jesus eine Einladung aus in Matthäus 11. Und diese Verse möchte ich mit euch heute betrachten, die, da wir gerade schon auf Englisch gesehen haben, Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Da sagt Jesus, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung: Kommt her zu mir. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Wer sehnt sich nach Ruhe von euch? Wir alle brauchen Ruhe. Wir brauchen natürlich auch diesen positiven Stress, aber wir brauchen auch Ruhe. Wir müssen zur Ruhe kommen. Wie komme ich zur Ruhe? Jesus sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Für eure Psyche steht hier im Griechischen. Psyche ist die Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt, kommt her zu mir. Drei Anweisungen spricht er aus, um umzugehen mit Druck oder mit Stress. Nicht nur damit, wir werden auch gleich sehen, dass es mit etwas anderem zu tun hat. Kommt her zu mir. Drei Befehle, drei Anweisungen. Kommt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Kommt her zu mir mit eurem Stress, aber wenn wir, und das wollen wir zuerst den Zusammenhang betrachten, in dem Jesus das sagt, in Matthäus 11. Wenn ihr ein paar Verse vorher schaut, in Vers 20 und folgende, da hat er gerade die unbußfertigen Städte verflucht, Chorazin und Bethsaida. Und jetzt ruft er diese Einladung aus an alle aus dem Volk. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Zu einem Volk, das nicht frei war. Die hatten nicht mit Corona zu kämpfen, sondern mit den Römern. Und im Vergleich dazu leben wir hier momentan noch relativ entspannt. Die Römer haben den Völkern, die sie unterworfen haben, ordentlich die Hölle heiß gemacht. Die haben sich genommen, was sie wollten, so viel Geld, wie sie wollten. Das war richtig Druck. Und nicht nur das, sondern das Volk litt auch darunter, dass sie nicht wussten, wohin mit ihrer Schuld. Oder nicht richtig umzugehen wussten mit ihrer Schuld. Denn das ist ja eigentlich das Hauptproblem der Menschen. Das Hauptproblem der Menschen ist nicht das Coronavirus, sondern die Sünde. Kann sein, dass Corona dich packt, dass die Krankheit glimpflich verläuft oder dass du vielleicht auch dabei stirbst. Aber du stirbst nicht am Coronavirus, sondern daran, dass du Sünder bist. Deswegen stirbt jeder Mensch. Das Coronavirus ist, wenn dann überhaupt, nur Mittel zum Zweck. Das größte Problem ist die Sünde. Und deswegen steht im Psalm 38, Vers 5 auch Folgendes. Da sagt David, denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf wie eine schwere Last, sind sie zu schwer für mich. Und das Volk damals konnte diese Schulden nicht mehr tragen. Und sie haben sich erhofft, dass sie bei den Pharisäern und Schriftgelehrten irgendwie Erleichterung finden würden. Und was haben die Pharisäer und Schriftgelehrten gemacht? Wie bekomme ich Erleichterung? Dadurch, dass du Gesetze hältst. Wie kann ich Gott gefallen? Dadurch, dass du die 613 Gebote hältst, die im Alten Testament stehen. Und dann haben die nochmal ein paar Gebote drumherum gepackt. Und diese Last haben sie den Leuten aufgeladen. Das heißt, die Menschen waren beladen mit ihrer Schuld. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal empfunden hast. Aber wenn du Christ bist, dann hast du, dann musst du das mal empfunden haben, dass du kaputt gehst unter deiner Schuld. Jeder, der wiedergeboren ist, der muss erkannt haben, ich gehe unter meiner Schuld kaputt. Und wo jetzt hin damit? Wohin mit meiner Sünde? Wohin mit meinen Eheproblemen? Wohin mit meinen Problemen in der Familie? Mit meinem Nachbarn oder auf der Arbeit? Wohin mit der Sünde, mit der ich nicht fertig werde? Und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben gesagt, ja, opfern, Gesetze, Gebote halten und noch mehr Gebote halten. Und wie so ein Rucksack hinten drauf sind die Menschen damit rumgelaufen, beladen. Keine Freiheit, keine Freude. Kennt ihr die Pilgerreise von John Bunyan? Wunderbares Buch. Muss jeder Christ mindestens einmal im Leben gelesen haben. Was? Eine freundliche Anweisung von mir. Auch von Spurgeon. Spurgeon hat es an die 100 Mal gelesen, die Pilgerreise von John Bunyan. Also, mindestens einmal die Bibel gelesen haben. Mehrmals, wenn es geht, und einmal John Bunyans Pilgerreise. Da ist der Christ oder der Christian, je nachdem, welche Version man liest, und er ist beladen mit einem Rucksack. Er weiß, er muss in die heilige Stadt, aber er hat diesen Rucksack auf. Und er kommt überhaupt nicht vorwärts, er ist beladen. Die Schuld wiegt auf ihm, bis er zum Kreuz kommt. Und dann fällt der Rucksack ab. Jesus nimmt ihm die Schuld ab und deswegen sagt Jesus, kommt her zu mir. Jesus sagt nicht, kommt in die Kirche oder in die Gemeinde. Du kannst jahrelang in die Gemeinde, in die Kirche kommen und trotzdem keine Freiheit erlangt haben. Mitläufer. Vielleicht ist dir mal irgendwas Schlimmes passiert und du sagst, ja, in der Gemeinde erhoffe ich mir irgendwie Befreiung. Aber wenn du nicht zu Jesus kommst mit deiner Schuld, mit dem, was dich belastet, mit deinem Stress, mit deinem Druck, wirst du keine Befreiung erfahren. als Mitläufer in der Gemeinde. Jesus sagt nicht, kommt zur Gemeinde, sondern sagt, kommt zu mir. Natürlich ist die Gemeinde der Leib Jesu, das schließt sich nicht aus. Aber wichtig ist, kommt zu Jesus damit. Das ist der erste Befehl. Kommt zu mir. Wer? Alle ihr Mühseligen und Beladenen. Die Menschen, die absolut keinen Stress haben, keinen Druck, keine Schuld, wo alles im Lot ist, wo alles in Butter ist, die spricht Jesus hier nicht an. Sondern diejenigen, die beladen sind und die mühselig sind, die spricht Jesus an. Und zu denen sagt er, kommt her zu mir mit eurer Belastung, mit eurer Schuld, mit dem, was ihr nicht tragen könnt. Das ist eher das Wörtchen beladen sein. Mühselig bezieht sich eher auf die Arbeit, wenn man überarbeitet ist. Wenn ich zum Arzt gehe und erhoffe mir Heilung oder Linderung der Schmerzen und der Arzt sagt mir, was zu tun ist, dann tue ich das, oder? Weil ich erhoffe mir ja Linderung. Genauso ist es hier auch. Es bringt ja nicht, zum Arzt zu gehen und zu sagen, ja, Herr Epp, Sie sind erkältet, jetzt sollten Sie nicht schwimmen gehen, müssen aufpassen, sondern, und dann sage ich, ja, danke für den Tipp, aber ich gehe trotzdem schwimmen, mit gewaschenen Haaren, schnell nach draußen und so weiter. Ich will ja gesund werden. Und deswegen ist es so wichtig, sich die Anweisungen oder die Tipps Jesu zu merken. Und wenn er sagt, kommt her zu mir mit eurer Belastung, Jesus ist hier der Arzt, dann möchte ich das tun. Und er sagt, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Wo kann ich denn sonst hin mit dem, was mich belastet und was mich fertig macht mit meiner Schuld? Du kannst zum Psychologen gehen. Der Psychologe, der wird dir sagen, ach, Herr Epp, können Sie eigentlich gar nichts für. Ihr Vater war schon so. Ja, das ist gar nicht so witzig, aber das erzählen die einem heute. Und die Eltern oder die Großeltern waren so, sie haben Schlimmes durchgemacht in ihrer Kindheit. Und sie müssen 15 Mal wiederkommen und ordentlich viel bezahlen. Geht es mir danach besser? Psychologie geht von einem falschen Weltbild aus, von einem falschen Menschenbild. Der Mensch ist an sich gut, sagt dir der Psychologe. Du kannst eigentlich alles gar nicht, du kannst da gar nichts für. Gott sagt, wir sind Sünder, wir sind beladen mit unserer Schuld und nur Jesus kann uns davon befreien. Ganz, ganz wichtig. Wo gehe ich hin mit meiner Schuld? Zu Jesus Christus. Und wenn da irgendwas in deinem Leben ist, in eurem Leben ist, hin zu Jesus, um Vergebung bitten. Neu anfangen, diesen Rucksack ablegen, auch immer wieder als Christ, immer wieder Buße tun. Deswegen beginnt Luther seine Thesen mit der Buße. Buße gehört zum Alltag eines Christen, dass ich Sünde ausräume, weg mit dieser Last, die mich fertig macht. Wo gehe ich hin mit meinem Stress und mit meiner Überbelastung? Auch hierfür, auch das deckt der Text ab. Ich kann versuchen, alleine damit klarzukommen. Ich kann so tun, als ob bei mir alles in Ordnung ist. Das fromme Lächeln aufsetzen, es geht uns ja gut als Christen. Versuchen irgendwie alleine damit klarzukommen, den anderen nicht zu sagen. Ich kann versuchen, den Stress und auch die Überbelastung im Alkohol zu ersaufen oder in anderen Drogen oder in Tabletten, in Medikamenten, in Sport, in allen anderen möglichen Dingen versuchen, die Leute mit ihrem Druck klarzukommen. Aber sie werden es nicht schaffen. Weil Jesus unser Schöpfer ist und er weiß, der als Einziger, wie wir mit diesem Druck umzugehen haben oder zu wem wir mit diesem Druck müssen. Der Teufel, der ist auch ganz besorgt um uns, in Anführungsstrichen. Der ist auch interessiert an uns. Der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ach, komm doch zu mir mit deinem Stress. Hier, ordentlich Alkohol, einfach mal schön alles ersaufen. Klappt aber nicht auf Dauer. Denn der Satan ist ein Lügner von Anfang an. Er macht dich kaputt. Und wie viele Menschen, wie viele Ehen, wie viele Familien hat der Satan kaputt gemacht, weil Menschen nicht erkannt haben, zu wem sie kommen müssen mit ihrer Schuld, mit ihrem Druck, mit ihrem Stress, mit ihrer Überbelastung. Der Satan kann nur zerstören, er kann nicht helfen. Und alles, was der Satan uns andreht, das ist kontraproduktiv. Und vielleicht hast du Ähnliches erlebt, dass du noch nicht wusstest, wohin mit deiner Schuld, mit deinem Stress in der Ehe und deiner Familie. Und vielleicht hat der Teufel dich kaputt gemacht, deine Ehe kaputt gemacht und auch deine Familie. Aber es gibt eine gute Nachricht. In 1. Johannes 3, Vers 8 steht, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das Geniale ist, mit Jesus kann ich immer wieder neu anfangen. Auch wenn ich 30, 40, 50 Jahre Christ bin und vielleicht 30 oder 40 Jahre so getan habe, als ob alles in Ordnung ist. Aber da sind immer noch irgendwelche Sünden, die ich nicht bekannt habe. Dann kann ich mit Jesus neu anfangen. Und das ist so genial. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Mit Jesus kann man jederzeit neu anfangen. Auch wenn du dein Leben in den Sand gesetzt hast und ein Gebet sprichst, Jesus, bitte hilf mir, nimm mir diese Last, dann sagt Jesus, ja, kein Problem, ich bin für Leben in den Sandsetzer gestorben und auferstanden und heute darfst du neu beginnen. Die einzige Bedingung ist, dass Jesus das Sagen haben möchte in meinem und deinem Leben. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Nehmt mein Joch auf euch oder nehmt auf euch mein Joch. Was ist ein Joch? Wer von euch war in der Landwirtschaft tätig? Rainer, weißt du, was ein Joch ist?
Aber sicher.
Bitte?
Aber sicher.
Ja, erklär es mal. Stell dich mal hin, bitte, dass die anderen das auch sehen. Wir machen interaktives Predigen heute, sehr gut.
Ihr wisst schließlich auch alle, vorne bekam die Kuh oder der Ochse ein Joch, also ein festes Gerät an beiden Seiten, um ihm dann die Ringe, damit man das Tier an den Zügeln, durch den Zügel, damit man das Tier links und rechts lenken konnte. Wichtig war eben, mit dem Joch wurde gezogen. Joch hat, der musste also sehen, dass er den Fluch durch das Feld kriegt.
Richtig. Also Joch hat was mit Arbeit zu tun. Erstmal, ne? Es geht ums Arbeiten. Wer zu Jesus kommt und denkt, oh, Ruhe, ich muss nie wieder was machen, der liegt falsch. Jesus beruft uns, er nimmt uns die Last, diesen Rucksack, aber er ruft uns auch zur Arbeit. Deswegen sind wir noch hier, liebe Geschwister. Wir haben eine Berufung hier. Mache zu Jüngern, hat Jesus gesagt. Wenn ihr geht, wo ihr unterwegs seid, mache zu Jüngern. In meiner Firma, auf meinem Arbeitsplatz, zu Hause, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft. Aber berufen zur Arbeit. Unter diesem Joch. Wenn du denkst, oh, mit Jesus bin ich frei, da muss ich gar nichts mehr machen, dann ist nur noch Füße hochlegen und chillen. Nee, das Joch ist erstmal, Jesus beruft uns zur Arbeit, er sagt, nehmt mein Joch auf euch. Jetzt kann man die Frage stellen, warum ist das Joch besser? Bin ich dann wieder unterjocht? Ich will doch frei sein und ich möchte überhaupt kein Joch haben, möchte einfach nur entspannen. Nein, der Mensch an sich ist nicht frei. Er kann nur wählen, unter welches Joch er sich stellt. Wer steht hinten dran? Wer führt mich? Und der Typ, der am Joch steht, der hinten dran steht, der sorgt auch dafür, dass die Kuh oder der Esel, dass der da geht, wo er gehen muss. Und nicht plötzlich den Abhang runter. Jesus führt. Man kann das Doppeljoch dazu nehmen. Es gab auch Doppeljochs. Das Bild erlaubt beides. Dann ist Jesus nebendran und das sehen wir gleich. Er zieht mit. Sein Joch ist gut. Aber ein Joch hast du immer auf. Entweder das Joch vom Teufel. Er sorgt dann dafür, dass du sagst, ja, ich bin frei, ich bin überhaupt nicht unterjocht, dann drehst du dich um dich selber. Aber auch das wird dir keine Befriedigung, keine Erfüllung bringen. Oder aber das Joch Jesu. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hilft er dir, dieses Joch zu tragen. Deswegen sagt er in, wir lesen erstmal Vers 29 zu Ende, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Joch ist sanft, so dass ich es tragen kann. Jesus überfordert einen nicht. Wir haben trotzdem eine Verantwortung, werden wir gleich sehen, aber Jesus überfordert einen nicht. Und sanft und für leicht kann man auch nützlich einsetzen. Das heißt, wie gesagt, wenn ich unter Jesu Joch stehe, dass ich keine Herausforderungen und Probleme mehr habe. Die Arbeit bleibt. Aber es ist auf mich abgestimmt, portioniert. Und es dient zu meinem Besten. Auch das bedeutet dieses Wörtchen nützlich. Es dient zu meinem Besten, auch wenn ich nicht immer alles verstehe. Auch wenn ich nicht immer alles nachvollziehen und erklären kann. Aber mit diesem Joch kommen wir ans Ziel. Wenn wir das Doppeljoch nehmen, Jesus geht mit, er führt uns, er hilft es uns zu tragen. In der Situation, in der du momentan bist. Ich weiß nicht, was du durchmachst. Ob es in deiner Firma ist, in deiner Ehe, mit deiner Familie, mit deinen Kindern, Schwiegerkindern, Enkeln, in deiner Gesundheit. Jesus geht neben dir mit. Er hilft dir, dieses Joch zu tragen. Und deswegen als dritter Punkt, die Orientierung. Jesus sagt, lernt von mir. Orientiert euch an mir. Ich zitiere mal die Volksbibel, ihr könnt das verwerfen, wenn ihr möchtet. Ich bin das Vorbild, wie man richtig lebt. Woran orientiere ich mich? An wem orientiere ich mich? Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin gütig oder sanftmütig und von Herzen demütig. Was ist Güte, was ist Sanftmut oder Sanftmut, das Wörtchen sanftmütig bedeutet milde, nicht jähzornig. John Wesley hat es so beschrieben, der seine Neigungen und Leidenschaften unter Kontrolle hat, also dass ich nicht sofort ausraste, wenn der Druck steigt. Und Jesus ist nie ausgerastet. Er hatte immer die Kontrolle. Sanftmütig, er war nicht mutlos. Mut steckt in Sanftmut drin. Aber er hat sich immer kontrolliert. Er ist sanftmütig, er hat nie die Kontrolle verloren. Mose war so ein Mann, er sagt es von sich selber in 4. Mose 12, Vers 3, dass er der sanftmütigste Mann auf Erden war. Kain war nicht so ein Mann. Der hat sich nicht unter Kontrolle gehabt. Der ist jähzornig geworden und hat seinen Bruder umgebracht. Jesus sagt, ich bin sanftmütig. Und das heißt, dass Jesus uns nichts aufzwingt, er setzt uns nicht zu sehr unter Druck, nur so sehr, wie wir dieses Joch auch tragen können. Und er ist demütig. Demütig heißt erstmal, dass man seinen sündigen Status vor Gott erkennt. Das gilt natürlich für Jesus nicht. Jesus war überhaupt nicht sündig, er hat nicht gesündigt. Aber was wichtig ist, er hat aus der Abhängigkeit zu seinem Vater gelebt. Er war immer abhängig von seinem Vater und das wusste er. Und wie sehr bin ich mir der Abhängigkeit Jesu bewusst? Wenn es mir gut geht, vergesse ich das schnell. Aber dieses Joch, wo Jesus mitführt, das führt uns manchmal in so Situationen hinein, wo ich merke, hey, ich kann gar nicht mehr ziehen. Ich will einknicken. Aber Jesus zieht weiter. Er hat die Kontrolle. Ihm entgleitet nie etwas. Und dann darf ich mir immer wieder neu meiner Abhängigkeit von Jesus bewusst werden. Jesus war sich seiner Abhängigkeit vom Vater bewusst. Und wir dürfen uns immer wieder neu der Abhängigkeit Jesu bewusst werden. Jesus, der gut und sanftmütig ist, der demütig ist. Frage an mich, Frage an euch, wo stehe ich? Unter welchem Joch laufe ich? Wer hat das Sagen in meinem Leben? Und es ist ja als Christ ganz oft so, dass wir trotzdem überfordert und überlastet sind. Und da muss ich Abstriche machen. dann muss ich das mit Jesus besprechen und sage, hey Jesus, du siehst meinen Alltag, meine Aktivitäten. Wo habe ich zu viel? Dwight L. Moody hat gesagt, wenn du so viel Arbeit hast, dass du nicht mehr beten kannst, dann sei versichert, dass du mehr Geschäfte hast, als Gott für dich gut findet. Nochmal, wenn du so viel Arbeit hast, dass du nicht mehr beten kannst, also die aus der Beziehung zu Jesus leben, wenn du das nicht mehr kannst, dann sei versichert, dass du mehr Geschäfte hast, als Gott für dich gut findet. Komm zu mir, wenn Jesus diese Einladung ausspricht, heißt Beziehung. Und ich poche darauf. Nimm dir Zeit für die Beziehung mit Jesus alleine. Alleine. Wer verheiratet ist, dann auch mit dem Ehepartner, aber erstmal alleine. Komm zu Jesus. Setz dich hin. Bring ihm das, was dich bewegt. Und er hilft dir, dieses Joch zu tragen. Wir leben aus der Beziehung zu Jesus Christus. Und Beziehung führt man über Kommunikation, über das Wort Gottes und das Gebet. Deswegen möchte ich zwei Verse lesen aus den Psalmen, die so wunderbar die Beziehung zu Gott widerspiegeln, wo Männer wirklich auch durch tiefste Schwierigkeiten gegangen sind. Psalm 42, Vers 2, sehr bekannt. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Da möchte Jesus, dass wir hinkommen, dass wir Verlangen haben nach ihm. Und meine Lieben, nur da, in der Beziehung zu Jesus, finden wir Ruhe. Wirkliche Ruhe und Frieden. Und wenn du Christ bist, dann denke ich, hast du das schon erfahren. Ich erfahre das immer wieder. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin soll mit meinen Gefühlen, mit meinem Ärger, mit meinem Stress, mit meinem Druck, dann gehe ich in die Beziehung. Ich gehe in mein Zimmer. Ruhe für mich, Wort Gottes, Gebet. Augustinus, großer Theologe, Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, Er hat gesagt, unruhig ist unsere Seele, bis sie Ruhe findet in dir. Wir sind so geschaffen, dass wir nur Ruhe finden in Jesus. Wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen. Woanders finden wir keine Ruhe. Und wenn sich die Coronavirus-Schlagzeilen überschlagen, rauf und runter und Stress beim Einkaufen, zu Hause und hin und her, auf der Firma, wo gehe ich hin? Jesus sagt, komm zu mir. Und warum nehme ich das so wenig wahr? Warum setze ich die Anweisungen des Arztes so wenig um? Kommt zu mir, sagt Jesus. Alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Also diesen tiefen Frieden. Da kann es draußen drunter und drüber gehen. Dann ist die Arbeit schwierig und ermüdend. Aber diese Ruhe, die finde ich nur in Jesus Christus. Und es liegt an mir. Bin ich bereit, dieser Einladung zu folgen, wenn ich Schuld auf mich geladen habe, dass ich damit zu Jesus komme? Wenn ich mich überfordert fühle, dass ich damit zu Jesus komme? Dass ich sein Joch auf mich nehme, dass ich weiß, okay, ich bin dazu berufen, zu Jüngern zu machen, dort, wo ich stehe. Dass ich das nicht vergesse. Wir sind berufen zur Arbeit. Unter diesem Joch zu gehen. Aber Jesus geht mit. Er führt, er ist nebendran, er hilft es zu tragen. Es ist nützlich für mich. Und bin ich bereit, von ihm zu lernen? Jesus hat nächtelang durchgebetet. Immer wieder alleine für sich. Hat sich Zeit genommen, hat gesagt, so liebe Jünger, jetzt brauche ich Zeit für mich. Sich abgeschottet, hat gebetet, Beziehungen gesucht zu seinem Vater, weil er wusste, ich brauche diese Ruhe auch. Und deswegen spricht Jesus diese Einladung aus. Und ich wünsche mir, dass wir diese Einladung annehmen. Kommt zu mir, sagt Jesus. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Ich bete. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns diese Einladung aussprichst. Du weißt, wo jeder Einzelne steht. Wo es vielleicht drunter und drüber geht, wo wir vielleicht beladen sind von Schuld, die noch nicht bekannt ist. Und wir dürfen zu dir kommen. Wir wollen das wahrnehmen. Denn unsere Seelen, wir finden nur Ruhe bei dir. Du bist unser Arzt, du kennst uns durch und durch, du bist der Schöpfer. Du kennst uns besser als wir selber. Und hilf dir, uns Zeit zu nehmen, alleine mit dir, im Gebet, mit deinem Wort. Und wir können dir alles sagen. Du weißt, wo der Schuh drückt. Wir sind zur Arbeit berufen. Du hast uns einen Auftrag gegeben und auch das wollen wir nicht vergessen. Und dort, wo wir stehen und mit den Herausforderungen, mit denen wir kämpfen, das Joch, das du uns auferlegst, ist nützlich und gut. Und du hilfst es uns zu tragen, du gehst mit, du trägst mit. Aber wir wollen von dir lernen, wir wollen auf dich schauen und uns an dir orientieren. Und wenn du Zeit mit deinem Vater verbracht hast, nächtelang und immer wieder die Beziehung zu deinem Vater gesucht hast, wie viel mehr sind wir abhängig von der Beziehung zu dir? Wir wissen, dass wir ohne dich nichts tun können. Und deswegen wollen wir umkehren zu dir und auch Buße tun und sagen, Herr, vergib uns, wo wir das nicht getan haben. Wo wir vielleicht mit unserem Stress und unserem Druck, mit der Überbelastung, mit unserer Schuld versucht haben, andere Dinge irgendwie in unser Leben zu holen, um dort irgendwie Erleichterung zu bekommen. Erleichterung und Ruhe gibt es nur bei dir. Amen.